Gemeinsam ist ein belarussisches Wort und bedeutet gemeinsam. Und das ist der Name unseres Vereins, den wir gegründet haben am 9. August 2020, ein ganz historischer Tag für Belarus. Und an diesem Tag haben sich die in Deutschland lebenden Belarussen entschlossen, einen eigenen Verein zu gründen, weil damals das Gefühl war, wir stehen ja vor einer Zeitenwende, wenn wir dieses Wort so benutzen können. Und wir hatten das Bedürfnis, eine eigene Plattform zu haben, eine eigene Interessenvertretung für Menschen aus Belarus in Deutschland, mit dem Wunsch der Demokratiebewegung in Belarus, die damals gerade entstand, zu helfen von Deutschland aus.
Belarus ist ja noch ein verhältnismäßig junges Land. Es war vorher Teil der Sowjetunion. Und wir können jetzt natürlich trotzdem nicht die ganze Geschichte aufrollen. Aber wie würdest du denn Belarus heute beschreiben?
Ja, Belarus ist ein ganz besonderes Land, über das wir leider gar nicht so viel wissen, obwohl es ein ganz wichtiger Teil der europäischen und auch der osteuropäischen Kultur ist, mit vielen Eigenheiten, die oft übersehen werden. Es gab tatsächlich noch vor Gründung der Sowjetunion eine Phase, wo Belarus als unabhängiger Staat existiert hat, allerdings nicht lange, wie wir eben gehört haben, sondern es ging auf in der Sowjetunion und wurde dann wieder unabhängig 1990, kehrte zurück, damals zur alten Nationalflagge der Weiß-Rot-Weißen. Allerdings währte diese Zeit des demokratischen Übergangs nur 4 Jahre. Und dann kam Diktator Lukaschenko an die Macht und der ist in diesen Tagen genau 30 Jahre an der Macht und hat das Land in eine der schlimmsten Diktaturen Europas verwandelt. Und ja, die Gesamtsituation ist heute dramatisch. Es ist eine humanitäre, eine politische Katastrophe, die dort vonstatten geht und die wir gar nicht richtig mitbekommen hier in Deutschland.
Du sprichst ganz offen vom Diktator Lukaschenko. 30 Jahre ist eine sehr lange Zeit für einen Diktator. Wie ist denn eine Demokratiebewegung in Gang gekommen vor 4 Jahren?
Ja, also wir müssen dazu sagen, die demokratischen Kräfte haben eigentlich seit der Perestroika-Zeit unablässig dafür gearbeitet, einen anderen Weg einzuschlagen, einen Weg nach Europa, einen Weg hin zur Demokratie. Allerdings haben alle Versuche sind fehlgeschlagen, weil Lukaschenko eben brutal von Anfang an gegen jegliche Opposition vorgegangen ist. Und 2020 ist dann tatsächlich das Unerwartete passiert. Wir erinnern uns, damals brach die Corona-Krise aus, auch in Belarus. Und Lukaschenko hat sich damals geweigert, das anzuerkennen und hat das Volk quasi sich selbst überlassen. Woraufhin die Menschen verstanden haben, okay, dieser Staat, der bis jetzt so paternalistisch aufgetreten ist, schützt uns in so einer gewaltigen Krise nicht und wir müssen selbst aktiv werden. Und die Menschen haben dann angefangen, Masken zu nähen, Desinfektionsmittel bereitzustellen für die Krankenhäuser, Essen zu kochen. Also es fing alles an mit so zivilgesellschaftlichem Engagement und das kurz vor der Präsidentschaftswahl, die im Sommer anstand. Und da war also schon Druck auf dem Kessel, sagen wir mal so. Und dann haben sich zusätzlich Kandidaten aufstellen lassen, das waren ganz neue, ganz frische Gesichter, wo die Menschen gedacht haben, ja, dieses Jahr könnte es anders werden. Die ersten Kandidaten wurden aber dann sofort noch im Mai und im Juni 2020 festgenommen. Und einer dieser Kandidaten, Sergei Tichanowski, hatte vorher mit seiner Frau ausgemacht, wenn ich es nicht schaffe, dann trittst du für mich an. Und das war die eigentliche Überraschung, dass dann eine Frau ins Spiel kam, die überhaupt keine politische Vorerfahrung hatte und sich trotzdem getraut hat, diesen schweren Weg anzutreten für ihren inhaftierten Mann, für die Menschen in Belarus. Und das hat den Menschen damals so viel Mut gegeben, dass da einfach jemand sagt, ich mach das jetzt mal. Und das hat was ausgelöst bei den Menschen. Und zu ihren Wahlkampfveranstaltungen kamen damals Zehntausende Menschen. Das war etwas völlig Neues. Das hat das Regime komplett auch unterschätzt damals. Und man hat sich sehr gut auf diese Wahl vorbereitet, weil man schon wusste, die wird ohnehin gefälscht. Also hat man viel unternommen, um trotzdem sichtbar zu machen, welch breite Unterstützung Svetlana Tichanowskaja hat. Nichtsdestotrotz hat sich Lukaschenko am Wahlabend hingestellt und behauptet, er hätte 80% der Stimmen auf sich vereinen können, obwohl es aus einzelnen Wahllokalen ehrlicher Stimmmeldungen gab, die deutlich gezeigt haben, dass Tichanowskaja gewonnen hatte. Und dann brachen die eigentlichen Proteste los, erst aus Entrüstung über diese dreiste Wahlfälschung und dann sehr schnell als Gegenreaktion auf die staatliche Gewalt. Denn Lukaschenko schickte sofort seine Schlägertrupps los. Noch in der ersten Nacht kam schon der erste Demonstrant ums Leben und das war dann der eigentliche Auslöser, dass die Menschen gesagt haben, nein, jetzt ist Schluss. So wollen wir nicht leben und wir gehen gegen diese staatliche Gewalt auf die Straße. Und das dauerte dann mehrere Monate, trotz der Repression, dass die Menschen auf die Straße gingen, für Freiheit, für Menschenrechte, für Demokratie.
Ja, eine sehr spannende, sehr aufwühlende Geschichte über ein Land, das uns ziemlich nah ist. Es liegt ja eigentlich nur Polen dazwischen. Und ich glaube, viele Deutsche, wenn sie an Belarus denken, denken an ein Land, das mindestens so weit weg sein muss wie Georgien oder noch weiter. Das ist jetzt die Geschichte gewissermaßen aus der Opposition. Aber gibt es denn auch Unterstützung für Lukaschenko im eigenen Land?
Das ist in einer Diktatur immer schwer zu sagen, weil wir können nicht einfach hingehen und Meinungsumfragen dort starten. Aber selbst unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt haben, sehen wir deutlich, dass es nur eine Minderheit ist, die Lukaschenko unterstützt. Es gibt, ja, es gibt Menschen, die daran interessiert sind, dass er weiter an der Macht bleibt. Das sind etwa 20 bis 25%, ein Großteil Menschen aus dem Machtapparat und aus den, die selbst in den staatlichen Behörden arbeiten und die wissen, dass mit einem Sturz des Regimes auch mindestens ihre Karriere beendet wäre. Viele, die sich beteiligt haben an den Repressionen, haben wortwörtlich Blut an den Händen und die haben natürlich kein Interesse an einem Wandel. Wir gehen davon aus, dass immer noch ein Viertel bis ein Drittel die auch die Exilopposition unterstützt. Dann gibt es einen großen Block, der ist inzwischen unentschlossen und massiv eingeschüchtert. Aber im Ergebnis können wir sagen, dass nur eine Minderheit überhaupt noch Lukaschenko unterstützt.
Was ist denn das Besondere an Belarus?
Belarus ist tatsächlich ein ganz besonderes Land in Europa, wie wir eben schon gehört haben. Da haben sich auch unter den Bedingungen der Diktatur ganz unglaubliche zivilgesellschaftliche Strukturen entwickeln können. Das haben wir im Ergebnis 2020 gesehen. Was dort losgebrochen ist, ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern da hat sich etwas ganz Eigenes gebildet, was, glaube ich, viel zu wenig Beachtung gefunden hat in Europa und was ich eigentlich wirklich für ein demokratisches Wunder halte, wie Zivilgesellschaft immer wieder einen Weg findet, sich zu formieren, sich weiterzuentwickeln, sich zu organisieren mit ganz eigenen, unabhängigen Formen. Und das droht jetzt alles verloren zu gehen. Mehr noch, wir stehen wahrscheinlich an der Schwelle des kompletten Verlustes dieses Landes. Also Russland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Belarus komplett zu integrieren, sodass am Ende eventuell Belarus als Staat noch formell besteht, allerdings in all seinen Strukturen komplett in die Russische Föderation eingegliedert sein wird. Das geht von der Integration der Geheimdienste über Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich, im militärischen Bereich, im Bildungsbereich, im Prinzip in alle Sphären des politischen und gesellschaftlichen Lebens bis hin eventuell zu einer eigenen Währung. Im Ergebnis würden wir dann sehen, dass sich Russland de facto ausgebreitet hat bis an die europäische Außengrenze. Und das ist für Europa natürlich zum einen eine enorme Bedrohung, ein Szenario, also das Russland, wie wir es heute sehen, ist für uns ein Sicherheitsrisiko und wird es noch mehr werden. Inzwischen sind ja auch russische Atomwaffen in Belarus stationiert. Und zum anderen wäre da eben dieser schmerzhafte Verlust einer wirklich einzigartigen Kultur und sowohl im historischen, in der historischen Dimension als auch hinsichtlich dessen, was in den letzten 20, 30 Jahren auch unter diktatorischen Bedingungen dort entstanden ist.
Also auf jeden Fall ein Stück von Europa, über das man sich viel mehr Gedanken machen müsste, allein schon aus politischer Sicht. Und deshalb hat euer Verein Razam jetzt eine Kampagne gestartet. Worum geht's euch?
Genau, diese Kampagne haben wir genannt Belarus sichtbar machen. Das ist eine Neuauflage einer Kampagne, die wir 2021 schon einmal gestartet hatten, ein Jahr nach den Wahlen von 2020. Und wir machen das gemeinsam mit der Menschenrechtsorganisation Libero. Liberego hat unter anderem Patenschaften von Abgeordneten für politische Gefangene in Belarus ins Leben gerufen und war natürlich ein perfekter Partner für diese Kampagne, wo es darum geht, Belarus wirklich ins öffentliche deutsche Bewusstsein zurückzuholen. Ursprünglich sollte es darum gehen, nochmal an die Geburtsstunde der Demokratiebewegung 2020 zu erinnern, an eben jenen entscheidenden 9. August 2020. Und dann haben uns aber die Ereignisse überrollt. Wir alle haben mitbekommen vom Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen letzte Woche. Sehr früh haben wir verstanden, dass auch Belarus involviert ist. Denn Lukaschenko hatte einen Deutschen faktisch als Geisel genommen und zum Tode verurteilt. Und er kam im Zuge dieses Austausches auch frei. Zu vermuten ist, dass das Ganze ein Druckmittel war, um diesen gesamten Prozess zu beschleunigen. Denn es war ja ein direkter Druck auf Deutschland dadurch. Es ist aber kein einziger belarussischer Gefangener freigekommen. Und das hat uns irre geschmerzt, sodass wir gesagt haben, wir machen dieses Thema, die vergessenen politischen Gefangenen von Belarus, zum Kern unserer Kampagne und rufen dazu auf, morgen am 9. Oktober mit uns einen Online-Flashmob zu starten. Wir haben dafür Material bereitgestellt, um massiv aufmerksam zu machen auf die politischen Gefangenen in Belarus.
Wie funktioniert ein Online-Flashmob?
Genau, also hier sind wir natürlich angewiesen auf die Kreativität all jener, denen Belarus nicht gleichgültig ist, denen diese Menschen dort nicht gleichgültig sind. Und wir haben aber Material dafür bereitgestellt, sowohl auf Instagram als auch über eine Website abzurufen über belarussichtbarmachen.de, alles zusammengeschrieben. Dort findet man Links zu Material, sowohl Texte als auch Poster. Die kann man sich herunterladen, für den eigenen Instagram-Account verwenden. Man kann sich Poster mit politischen Gefangenen ausdrucken und über diese einzelnen Schicksale berichten. Ganz kurz, ganz knapp sich hinstellen und sagen, ich stehe heute hier, um zum Beispiel Maria Kolesnikowa zu unterstützen, die tolle Musikerin, die lange in Stuttgart gelebt und gearbeitet hat, die zur Ikone der Proteste geworden ist, die seit 550 Tagen ohne Kontakt zur Außenwelt ist. Und ich setze mich dafür ein, dass sie freikommt, dass sie gerettet wird, genau wie die anderen tausenden politischen Gefangenen in Belarus. So ungefähr ist die Idee, weil wir uns wirklich wünschen, dass wir wieder die Unterstützung bekommen, wie schon 2020, als die ganze Welt im Prinzip begeistert war von diesen friedlichen, kreativen Protesten in Belarus. Aber jetzt im entscheidenden Moment sehen wir, war niemand von belarussischer Seite dabei. Ich erinnere da auch nochmal an den Friedensnobelpreisträger Aleš Beliatski. Auch an ihn wollen wir erinnern. Sein Kollege Oleg Orlov von Memorial in Russland ist freigekommen. Beide haben gemeinsam den Friedensnobelpreis 2022 bekommen. Oleg Orlov ist frei, darüber freuen wir uns. Aber Aleš Beliatski sitzt immer noch in Haft.
Du hast gesagt, über 500 Tage hatte man keinen Kontakt zu Maria Kolesnikowa, der Musikerin aus Stuttgart. Wie kommt sowas zustande? Also wird da komplett abgeschottet? Gibt es Anwälte?
Das ist eine besonders perfide Form der Bestrafung von politischen Gefangenen in Belarus. Das nennt man Inkommunikadohaft, wenn Gefangene unter eine komplette Kontaktsperre gestellt werden. Das kann man sich so vorstellen, die kommen in kleine fensterlose Betonzellen für Wochen, für Monate und ihnen wird jeglicher Kontakt zur Außenwelt verwehrt. Das heißt, es gehen keine Briefe rein oder raus, es kommt kein Anwalt, es ist kein Kontakt, keine Anrufe zu Verwandten erlaubt. Andere Gefangene im Lager dürfen diese Gefangenen nicht sehen, also sie sind wirklich komplett isoliert. Diese Inkommunikadohaft gilt als Folter, ist seit Anfang der 90er Jahre auch international geächtet. Und nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon um die 10 wichtige politische Gefangene, zu denen wir seit etwa Anfang 2023 überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Wir wissen nicht einmal, ob sie noch leben. Und wir erinnern uns wahrscheinlich an die Geschichte von Alexei Nawalny, als er für 13 Tage von der Bildfläche verschwand, als er damals verlegt wurde nach Nordrussland ins Lager und die Welt quasi Kopf gestanden hat, weil wir 13 Tage keinen Kontakt hatten. In Belarus haben wir seit über 500 Tagen überhaupt keinen Kontakt. Und das ist unsere erste Forderung, dass Ärzte zumindest reingelassen werden müssen zu den Gefangenen. Denn ganz konkret, Maria hatte Ende 2022 eine Notoperation hinter sich. Sie hatte einen Magendurchbruch erlitten im Gefängnis und konnte erst in letzter Minute gerettet werden. Das war auch das letzte Mal, dass ihr Vater sie lebend gesehen hat, für 10 Minuten auf der Krankenstation. Seitdem konnte sie niemand mehr persönlich sehen. Wie gesagt, es gibt nicht einmal Briefe. Und unsere ganz, ganz dringende Forderung ist, zumindest dieses Inkommunikado-Regime aufzuheben.
Ja, ich habe gesehen, dass ihr dort, also in Belarus, auch nicht mehr unbekannt seid, sondern schon auf dem Radar der Geheimdienste, schätze ich mal, seid als Verein.
Genau, also alle, das muss man sagen, alle, die sich heute in irgendeiner Form kritisch äußern über das Regime, sind in den Fokus des Regimes gelangt. Auch einige unserer Telegram-Kanäle wurden als extremistisch, in Anführungszeichen, eingestuft. Das bedeutet, dass Menschen, die in Belarus leben und unsere Nachrichten lesen, denen drohen dafür lange Haftstrafen. Wir sind damit nicht allein. Es gibt inzwischen tausende Plattformen, Telegram-Kanäle, die das Regime als extremistisch eingestuft hat. Menschen, die als Terroristen gelten, obwohl sie nur von ihrem Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch gemacht haben. Und für uns ist das unangenehm. Gefährlich ist es aber für die Menschen in Belarus. Dort kann man zum Beispiel verhaftet werden und verurteilt werden, nur wenn man zum Beispiel einen Wetterbericht weiterleitet von einer, also in Anführungszeichen, extremistischen Nachrichtenplattform. Es ist wirklich absurd, wofür die Menschen dort ins Gefängnis gehen. Gleichzeitig verstehen wir, dass wir das Privileg, dass wir hier frei sprechen können, nutzen müssen, denn das ist das stärkste Instrument, was wir im Moment haben, aufmerksam machen auf die Situation in Belarus mit den Mitteln, die uns hier zur Verfügung stellen.
Jetzt noch eine ganz naive Nachfrage. Ich kann mich erinnern, als ich in der Grundschule war, wir haben Stadt, Land, Fluss gespielt. Das einzige Land mit W war Weißrussland, aber Weißrussland ist nicht mehr zeitgemäß. Belarus.
Ja, das tut mir total leid für alle, die Stadt, Land, Fluss spielen. Ich weiß nicht, welche Länder es da sonst vielleicht noch gibt inzwischen. Weißrussland, von diesem Begriff haben wir uns tatsächlich verabschiedet, aus mehreren Gründen. Anfang 2020 hat sich auch eine Historikerkommission mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wie nennen wir das Land korrekt im Deutschen? Und sind zu dem Schluss gekommen, dass Weißrussland am Ende eine Fehlübersetzung ist des Eigennamens Belarus. Da stecken zwei Wörter drin, Bella ist weiß und Rus ist die Rus, so wie die Kiewer Rus, also die weiße Rus, und hat nichts mit Russland zu tun. Und das Problem ist, wenn wir weiß Russland sagen, denkt jeder an Russland, und das ist gerade im aktuellen Kontext, ich habe es gesagt, Belarus wird quasi aufgesaugt von Russland, ist das eine Frage der politischen Solidarität auch mit dem Land, Belarus zu sagen. Die Menschen, die dort leben, sind Belarussen, die Sprache ist Belarussisch.
Dann sag uns doch nochmal, wie kann man euch und eure Kampagne, um Belarus sichtbarer zu machen, unterstützen?
Genau, also wir würden uns im allerersten Schritt freuen, wenn ihr uns unterstützt mit einem eigenen kleinen Beitrag, mit dem Hashtag Belarus sichtbar machen. Das Material wird bereitgestellt online, unter anderem über die Webseite belarussichtbarmachen.de. Wenn ihr Fragen habt, wir haben dort Kontaktdaten angegeben. Wir helfen euch gerne, wenn ihr Fragen zu den Gefangenen habt, und würden uns freuen, wenn ihr uns weiter folgt. Das ist der Auftakt für noch mehr Aktivitäten in diesem Herbst. Denn wir haben verstanden, wenn wir es nicht machen, wird sich kaum jemand um dieses Thema mehr kümmern.